Man muss sich vorstellen, in den letzten 10 Jahren ist sogar Europa doppelt so schnell gewachsen wie Lateinamerika. Heute schaut es so aus, dass nur die Hälfte der 15-jährigen lateinamerikanischen Jugendlichen sinn- erfassend lesen können. Und diese wirklich tiefgreifenden Ungleichheiten, die führen dann zu weiteren Problemen, die dann das Wirtschaftswachstum auch abbremsen.
Lookout, der Podcast für Geopolitik und Weltwirtschaft. Herzlich willkommen zu einer neuen Staffel Lookout Außenwirtschaft. Ja, wir reden in dieser Staffel über Lateinamerika. Das ist zwar geografisch weit weg und kulturell und wirtschaftlich aber sehr nahe. Vom Rio Bravo bis ans Kap Horn leben mehr als 640 Millionen Menschen auf diesem riesigen Kontinent, der sich gerade im Gefüge zwischen den USA, China und Europa neu ausrichtet. Und wir haben heute eine Premiere. Ich darf Ihnen einen neuen Co-Host vorstellen, Klaus Hofstadler, Geopolitik-Experte der Außenwirtschaft Austria. Schön, dass du da bist.
Herzlich willkommen. Hallo
Eva. Du bist geradezu prädestiniert dafür, mit deiner Expertise diese Staffel Lateinamerika zu begleiten, denn bevor du nach Wien gekommen bist, hast du 6 Jahre lang in Brasilien das Außenwirtschaftscenter geleitet.
Das ist richtig. Ich habe dort für 6 Jahre die politische und wirtschaftliche Entwicklung hautnah miterleben können, sowohl in Brasilien als auch in der Region. Habe da bei der Betreuung von Unternehmen und bei der Veranstaltungsorganisation sehr eng auch zusammengearbeitet mit Kolleginnen und Kollegen in Mexiko, in Argentinien, in Chile und in Kolumbien. Davor habe ich 5 Jahre in Washington DC unser Büro geleitet und dort sehr eng mit der Weltbank und der Interamerikanischen Entwicklungsbank Zentrale zusammengearbeitet. Und da gab es auch immer wieder Anlässe, über Projekte in Lateinamerika zu sprechen.
Wir müssen mal klären, was ist überhaupt Lateinamerika? Also das ist Mexiko, Mittelamerika und Südamerika. Kurz gesagt, quasi alles südlich von Texas in Amerika. Das ist Lateinamerika. Und da habe ich mir gleich die Frage gestellt, quasi darf man das überhaupt noch sagen oder sagt man das noch? Und wie sagen die Einwohner Lateinamerika selber? Sagen die Amerika Latina?
Ja, die Einwohner der Region sagen durchaus Amerika Latina, wenn sie über die Region sprechen, über Lateinamerika. Was sie nicht so gern verwenden, ist der Begriff Latino oder Latina, wenn es um die Einwohner geht der Region. Da greifen sie lieber auf ihre Herkunftsländer zurück, sind also lieber Mexicanos oder Brasileiros.
Ich kann das jetzt nicht aussprechen, Brasileiros, aber du bist auch sowas wie das Zweitere, weil du warst nicht nur Wirtschaftsdelegierter in Brasilien, sondern das ist sowas wie deine zweite Heimat.
Das stimmt. Ja, Brasilien, das beschäftigt mich schon mein halbes Leben. Ich bin 2002 das erste Mal nach Brasilien gekommen, auch als Austauschstudent. Habe dann ein bisschen verlängert, dort meine Diplomarbeit geschrieben über die brasilianische Automobilindustrie. Und das Allerbeste, ich habe dort meine Frau kennengelernt, eine Brasilianerin.
Und was außer deiner Frau natürlich, liebst du besonders an der Mentalität dort?
Was ich besonders schätze, den vielen Freunden und Bekannten, die wir in Brasilien haben, ist die Spontaneität der Menschen, die Lebensfreude, einfach die Neugierde, Dinge zu erleben und die Begeisterungsfähigkeit. Das schätze ich sehr. Brasilien ist riesig, nicht 100-mal größer als Österreich. Ich kenne nicht alles, aber von dem, was ich kennengelernt habe, fühle ich mich in São Paulo sehr wohl. Es ist wirklich eine Megacity, die niemals schläft. Wenn es zum Ausspannen geht, dann finde ich den Nordosten wahnsinnig schön. Die Strände dort sind unschlagbar, wenn es darum geht, einen Strandurlaub zu genießen. Und dann gibt es natürlich das Essen. Churrasco ist ja vielleicht ein Begriff, die Churrascarias, gegrilltes Rindfleisch in allen Ausprägungen. Dann gibt es die afro-brasilianische Küche, die wunderbar ist, mit Gerichten wie Acarajé oder Moqueca, so ein Fischeintopf. Und dann natürlich eine Auswahl von unglaublich guten Früchten das ganze Jahr hindurch.
Und tanzt du auch gerne? Weil das wäre mein Bild so von Brasilien.
Na, also meine Frau sagt immer, ich bin okay beim Walzer tanzen, aber etwas zu steif für die lateinamerikanischen
Tänze.
Also
da bist du dann doch zu sehr Europäer.
Ja, oder? Ja, ja.
Lateinamerika kommt in den Medien ja eigentlich bei uns derzeit nur dann vor, wenn eine besonders linke oder eine besonders rechte Regierung das jeweils andere Modell ablöst, auf friedlichen oder nicht ganz so friedlichen Wege. Über die Wirtschaftslage erfährt man wenig. Was gibt es da eigentlich zu wissen?
Da hast du recht, in den letzten 10 Jahren ist eigentlich, wenn man über wirtschaftliche Wachstumsregionen gesprochen hat, selten von Lateinamerika die Rede gewesen.
Und vergessen nur wir das oder haben sie sich wirklich so schlecht entwickelt?
Tatsächlich ist Lateinamerika in den letzten 10 Jahren im Vergleich zu anderen Regionen relativ schlecht vorangekommen. Die jährlichen Wachstumsraten waren im Schnitt bei 0,9%. Das ist so circa das Wachstum der Bevölkerung dort. Man muss sich vorstellen, in den letzten 10 Jahren ist sogar Europa doppelt so schnell gewachsen wie Lateinamerika. Viele Experten sprechen daher von einer verlorenen Dekade
für
die Region.
Und man muss ja auch dazu sagen, wenn die sogar schlechter wachsen als wir, wir haben jetzt auch nicht gerade das tollste Jahrzehnt hinter uns und stecken gerade mitten in einer Rezession. Was sind die Gründe für diese Stagnation?
Ich würde sagen, es gibt einen großen historischen Grund, und das ist die massiv ungleiche Verteilung von Vermögen und Einkommen. Wenn man sich den Gini-Koeffizienten anschaut, das ist dieser typische Indikator, mit dem man Verteilung misst. Alle wichtigen Länder Lateinamerikas haben da einen Index von mehr als 0,4. Das heißt, es ist schon sehr ungerecht. Brasilien und Kolumbien sogar über 0,5, was auf extreme ungleiche Verteilung hinweist. Der Reichtum ist in resilienten wirtschaftlichen Eliten konzentriert. Und die haben halt Einfluss auf die wichtigsten Wirtschaftssektoren. Sie sind die Besitzer der meisten Agrarländereien und verfügen auch über sehr großen Einfluss, was die politische Entscheidungssphäre betrifft, auch auf die Justiz, und haben es daher über Jahrzehnte sehr gut geschafft, sich abzuschirmen vor Einfluss auf ihr Vermögen und ihre Machtposition. Wenn wir uns das jetzt an einem Beispiel anschauen, ich kenne Brasilien sehr gut, und da gab es in diesem Jahr eine Studie der renommierten Fundação Getúlio Vargas, das ist ein Forschungs-, ein Think Tank, und die haben beschrieben, dass 0,1% der reichsten erwachsenen Brasilianer, das sind ca. 150.000 Menschen, sich über ein monatliches Einkommen von mehr als 80.000 Euro freuen dürfen. Gleichzeitig leben 67 Millionen Brasilianer in derselben Zeit in Armut. Und das Ganze sieht man dann ähnlich beim Bildungsbereich. Also die Bildungsungleichheit, die ungleichen Bildungschancen, die spiegeln eigentlich diese schlechte Verteilung oder ungleiche Verteilung wider und perpetuieren sie auch. Heute ist es so, dass wenn ein Schüler der Top 20 Einkommensprozent aus Lateinamerika hat eine 5-mal so hohe Chance, die Sekundarstufe zu erreichen, wie einer der 20% der ärmsten Lateinamerikaner. Und heute schaut so aus, dass nur die Hälfte der 15-jährigen lateinamerikanischen Jugendlichen sinnerfassend lesen können. Und diese wirklich tiefgreifenden Ungleichheiten, die führen dann zu weiteren Problemen, die dann das Wirtschaftswachstum auch abbremsen.
Gibt es auch ein paar Länder oder irgendjemand, einen Superstar in Lateinamerika, die das besser geschafft haben, die sehr wohl ein Wirtschaftswachstum haben und besser performen?
Ja, das gibt's. Also es ist durchaus einige kleinere Länder, die es ganz gut hingekriegt haben, aber insbesondere Mexiko hat eine sehr starke wirtschaftliche Entwicklung hingelegt. Das Land hat durch die Integration in internationale Wertschöpfungsketten wirklich große Erfolge erzielt. Und da geht es dann vor allem um NAFTA, heute USMCA. Mexiko exportiert heute 80% seiner Warenexporte in die Vereinigten Staaten. Und das sind vor allem diese bekannten Lohnfertigungsstätten, diese Maquiladoras, und natürlich auch die Automobilindustrie, die sehr stark ist. Wenn man sich Bereiche anschaut, die sehr florieren in Lateinamerika, schaue ich immer gerne auf den sehr florierenden Start-up-Sektor. Da gibt es einerseits im Fintech-Bereich, andererseits im E-Commerce-Bereich sehr spannende Beispiele. Schon an die Börse geschafft hat es einerseits Nubank und im E-Commerce-Bereich das Unternehmen Mercado Libre aus Argentinien. Die sind Milliardenunternehmen, sowohl also einerseits in Brasilien, andererseits in Argentinien. Und dann gibt es auch noch eine Menge Unicorns, oder schon 30 Unicorns in Lateinamerika. Das sind Unternehmen, die noch nicht an die Börse gegangen sind, aber schon mit 1 Milliarde US-Dollar bewertet sind. Und das wird angeführt von Brasilien mit 16 Unicorns, gefolgt von Mexiko mit 6 Unicorns. Und dann gibt es natürlich, eines habe ich vergessen, den ganz wichtigen exportorientierten Agrar- und Rohstoffsektor in Lateinamerika.
Das erinnert mich an meine Matura, das ist schon sehr lange her, und da habe ich in Geografie und Wirtschaftskunde maturiert, und die Frage lautete, welche Güter exportiert Südamerika? Und ich kann mich noch erinnern, dass Kaffee wohl die richtige Antwort war. Und dann habe ich ein langes Referat über Orangen und Orangensaftkonzentrat gehalten. Wie lautet denn die korrekte Antwort heute?
Du wärst bei deiner Matura auch heute noch am richtigen Weg. Brasilien ist nach wie vor...
Es war übrigens, damals hat es für einen sehr gut gereicht, super. Möchte ich nur sagen. Gell?
Ja, also es ist nach wie vor Brasilien der größte Exporteur für Kaffee und Orangensaft und Orangensaftkonzentrat. Aber natürlich gibt es auch viel weitere Produkte. Lateinamerika hat riesige Rohstoffvorkommen und Agrarflächen und produziert deutlich mehr landwirtschaftliche Produkte, Energie- und Bergbauprodukte, als es selber konsumiert. Spielt dadurch eine zentrale Rolle als Rohstoffexporteur. Wenn wir uns da ein paar Beispiele anschauen, Venezuela verfügt mit 303 Milliarden Barrel über die größten bekannten Rohölvorkommen der Welt.
Stimmt, Entschuldigung, dass ich dich da kurz unterbreche. Wieso können die das dann nicht in Reichtum ummünzen?
Ja, bleiben wir gleich bei Venezuela, denn da zeigt sich ganz deutlich, wie man es nicht macht. Die dortige Volkswirtschaft hängt eigentlich zu 30% von der Ölförderung ab. Und bis Ende der 90er Jahre war Venezuela nicht bekannt als eines der effizientesten und erfolgreichsten erdölproduzierenden Länder, war auch Teil von OPEC und hat 3,5 Millionen Barrel pro Tag gefördert. Dann ist Ende der 90er Jahre Hugo Chavez an die Macht gekommen, dann später gefolgt von Nicolas Maduro. Und was haben die gemacht? Sie haben einerseits die internationalen Investoren aus dem Markt gedrängt und die bis dahin sehr effiziente staatliche Firma, den Ölkonzern PDVSA, durch Missmanagement und fehlende Investitionen sukzessive heruntergewirtschaftet. Und wenn man sich das heute vergleicht, wie viel Venezuela heute produziert im Vergleich zu vor 25 Jahren, heute sind es nur noch 20%, also 80% weniger Produktion. Also das wäre ein gutes...
Okay. Sehr interessant, Beispiel. Jetzt habe ich dich abgelenkt und unterbrochen. Kommen wir wieder zurück zu den Exportgütern und Rohstoffen. Also womit geht Lateinamerika hinaus in die Welt?
Wenn wir mit den Rohstoffen, nicht agrarischen oder nicht Lebensmitteln beginnen, Chile und Peru bedienen 40% der weltweiten Nachfrage nach Kupfer. Brasilien ist der zweitgrößte weltweite Exporteur von Eisenerz und größter Produzent von Ethanol und Zellstoff. Und dann, wenn wir zu den landwirtschaftlichen Produkten übergehen, kann man Brasilien und Lateinamerika gesamt eigentlich als Speisekammer der Welt bezeichnen. Auch hier ein paar Beispiele. Brasilien ist, wie du schon erwähnt hast, der weltgrößte Exporteur von Orangensaft und Kaffee, aber vom Wert her noch wichtiger Soja, Rind- und Geflügelfleisch, Mais und Zucker. Argentinien ist ein bedeutender Exporteur von Rindfleisch und Soja. Ecuador ist bekannt vielleicht vom Supermarkt als der weltgrößte Bananenexporteur. Mexiko kennt man als einen der wichtigsten oder weltgrößten mittlerweile Avocado-Exporteur. Kolumbien ist ebenso sehr wichtig für den Export von Kaffee und Bananen. Und Chile und Peru kennt man, auch das sieht man manchmal im Supermarkt, als wichtige Exporteure für eine Vielzahl frischer Früchte, vor allem Beeren und Trauben.
Weltweit brauchen alle für ihre Energietransformation die sogenannten kritischen Materialien, wie die seltenen Erden auch. Dazu gehören Lithium und Kobalt zum Beispiel. Die braucht man wiederum, um Batterien für E-Autos zu machen, die halt auch weltweit jetzt massiv produziert werden. Ich gehe davon aus, auch diese Rohstoffe findet man in Lateinamerika. Also das ist nicht nur Afrika, die das zu bieten hat, sondern da ist Lateinamerika auch eine gute Quelle.
Ja, da hast du recht. Die International Energy Agency geht davon aus, dass die Nachfrage nach kritischen Mineralien bis 2030 jährlich um 6% steigen wird. Und das wird auch danach noch so weitergehen. Und ohne Lateinamerika wird diese Nachfrage schwer zu bedienen sein. Denn die Region verfügt einerseits über die Hälfte der Reserven für Lithium, mehr als ein Drittel von Kupfer und 20% der weltweiten Reserven für seltene Erden. Und insbesondere in Chile, Argentinien, Brasilien und Peru können wir davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren massive Investitionen getätigt werden. Und dann ist noch ein interessanter Punkt, wenn es um grüne Transformation geht. Die Region ist auch sehr wichtig für die Produktion von grünem Wasserstoff. Und da ist ein Land ganz klar in der Pole Position, das ist Chile. Die haben einerseits riesige Vorkommen und Möglichkeiten für die Produktion von Solarenergie. Einerseits haben sie eine perfekte Sonneneinstrahlung in der Atacama-Wüste, andererseits tolle Bedingungen für Windenergie in Patagonien. Und diese erneuerbaren Energien braucht man, günstige erneuerbare Energien, um grünen Wasserstoff zu produzieren. Und dann kommt noch ein Vorteil dazu, wir haben es vorher schon kurz erwähnt, dass Chile auch ein wichtiger Produzent von Lithium und Kupfer ist und das braucht man für die Speicherung, für die Infrastruktur bei der Produktion von grünem Wasserstoff.
Das finde ich auch interessant, also nicht nur Erdölvorkommen, quasi die alte Energie, sondern auch die neue Energie. Lateinamerika ist extrem begünstigt, was die Energietransformation betrifft. Auch wieder interessant, dass sie das dann nicht in Reichtum ummünzen können. Ich möchte nur noch einmal erklären, was grüner Wasserstoff ist. Grüner Wasserstoff wird aus Wasser gewonnen, indem erneuerbarer Strom, zum Beispiel aus Wind oder Solarenergie, zur Spaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff verwendet wird. Und das ist klimafreundlich, weil bei der Herstellung einfach keine CO2-Emissionen entstehen. Das haben wir bei unserer Afrika-Staffel zum Beispiel, haben wir viel darüber gesprochen. Und da würde ich sagen, das verlinken wir einfach wieder mal in den Shownotes. Und Afrika bringt mich auch auf das nächste Thema, denn wir sprechen auch in jeder Staffel natürlich über die Demografie. Das ist einfach extrem wichtig für die wirtschaftliche Perspektive eines Kontinents, einer Region. Und eben apropos Afrika, in Afrika liegt das Medianalter bei 19 Jahren, in Europa liegt es bei 44,5 Jahren. Und deswegen jetzt meine Frage, wie alt sind denn die Lateinamerikanerinnen und Amerikaner?
Das Medianalter in der Region Lateinamerika liegt bei 31 Jahren. Die durchschnittliche Lebenserwartung Lateinamerikas liegt bei circa 76 Jahren und rund 10% der Bevölkerung sind älter als 65 Jahre. Die Bevölkerung Lateinamerikas hat sich über die letzten 50 Jahre mehr als verdoppelt und war eigentlich viele Jahrzehnte der Inbegriff für eine schnell wachsende junge Gesellschaft. Das hat sich aber in den letzten 10 Jahren ziemlich drastisch verändert. Die Geburtenraten sind sehr stark zurückgegangen, zum Beispiel in Mexiko in den letzten 10 Jahren um 24%. In Brasilien geht man davon aus, dass schon 2035 die Zahl der Todesfälle jene der Geburten übersteigen wird. Das heißt, auch Lateinamerika wird jetzt einmal zuerst noch die demografische Dividende ernten können und davon profitieren können, aber mittelfristig auch die Probleme einer alternden Gesellschaft haben.
Dass deine ganze Nation sehr schnell und sprunghaft altert, das finde ich total interessant. Das werden wir ein bisschen genauer ergründen dann in den weiteren Folgen dieser Staffel. Worüber wir auch in jeder Staffel bisher gesprochen haben, zu jedem Kontinent, ist, die Entwicklung ist auf der ganzen Welt gleich. Diese geopolitischen Umbrüche, die gerade stattfinden, führen dazu, dass die Volkswirtschaften das Streben nach Effizienz darum ergänzen, dass sie nach resilienten Wertschöpfungsketten suchen, dass sie Stabilität suchen und sehr stabile Handelsbeziehungen versuchen aufzubauen mit neuen Partnern und Verbündeten. Wie wirkt sich diese Entwicklung denn auf Lateinamerika aus?
Diese Entwicklung bringt für Lateinamerika eigentlich große Chancen, denn die Länder Lateinamerikas sind größtenteils verlässliche Partner. Kriege hat es in der Region Lateinamerika seit knapp 100 Jahren keine gegeben. Auch in Zukunft sind innerhalb der Länder Lateinamerikas keine größeren bewaffneten Konflikte zu erwarten. Und von den aktuellen Krisenherden und den potenziellen Konfliktherden in Europa oder Nahost oder Fernost ist Lateinamerika wahnsinnig weit entfernt und versteht es auch geschickt, sich aus diesen Konflikten möglichst weit herauszuhalten. Was manchmal gesagt ist, dass die Länder Lateinamerikas so eine Art geopolitical swing states sind, die halt versuchen, mit der ganzen Welt gute Beziehungen zu haben. Lateinamerika spielt dadurch in einer neuen, sich ordnenden Welt eine zentrale Rolle als berechenbarer Partner. Denn wie du gesagt hast, Berechenbarkeit und Sicherheit spielt eine viel größere Rolle jetzt. Zum einen als Exporteur von Nahrungsmitteln, vor allem nach Asien. Zum anderen als bedeutender Lieferant von Bergbauprodukten, verstärkt auch, wie wir besprochen haben, von kritischen Mineralien für die grüne Energietransformation. Und nachdem diese Transformation eine Weile dauern wird und die Nachfrage nach fossilen Energiequellen für viele Jahre noch hoch sein wird, wird das Potenzial Lateinamerikas als alternativer und stabiler Lieferant von Erdöl vor allem noch steigen. Und dann natürlich, als letzter Punkt, gleichzeitig wird die Bedeutung der Region als verlässlicher Partner für Nearshoring und Friendshoring weiter steigen.
Das muss man auch noch einmal erklären, haben wir zwar fast in jeder Folge, aber ich erkläre es trotzdem jedes Mal. Nearshoring heißt, dass man Produktionsstätten und Unternehmensprozesse in benachbarte Länder verlegt, damit man kurze Lieferketten hat und weil es halt nah ist und dann hat man nicht so große Lieferwege und so weiter, das ist einfach. Und Friendshoring heißt, man verlegt diese Prozesse und Produktionsstätten eben in Länder, die gute Verbündete sind, die berechenbare Partner sind und quasi zu Freunden, wo nicht so viel passieren kann. Wie stellt sich denn da Lateinamerika auf?
Beginnen wir mit den USA. Die sind nach wie vor der größte Handelspartner Lateinamerikas mit einem Warenhandelsvolumen von 1,25 Billionen US-Dollar. Das liegt aber vor allem an dem Handel mit Mexiko auf den 2/3 des Handelsvolumens mit Lateinamerika zurückgehen. Außerdem sind sie ein wichtiger Exporteur von Finanz- und Technologiedienstleistungen in die ganze Region. Außerdem sind die USA wichtiger Investor in der Region. Sie haben FDI, also Foreign Direct Investment, Bestände von über 1 Billion US-Dollar, sind damit der größte Investor in der Region. Und die Investitionen sind vor allem so an der Grenzregion von Mexiko zu den USA, aber auch in Brasilien und Kolumbien konzentriert. Generell sehen die USA, insbesondere Mexiko, Mittelamerika und die Karibikstaaten, als ihren Backyard. Sie nutzen diplomatische Werkzeuge wie Handelsabkommen, Sicherheitsabkommen, aber durchaus auch Einwanderungspolitik, um ihren Einfluss zu wahren. China ist mittlerweile der wichtigste Handelspartner für die Rohstoffexporteure, vor allem in Südamerika, insbesondere für Brasilien, für Chile, für Argentinien und Peru. China exportiert vor allem Elektronik, Maschinen und Textilien und das Handelsvolumen zwischen China und Lateinamerika ist jetzt bereits bei knapp 500 Milliarden US-Dollar. Die chinesischen Investitionen haben auch stark zugenommen, betragen jetzt schon über 600 Milliarden US-Dollar und konzentrieren sich vor allem auf strategische Assets wie Infrastrukturprojekte, Eisenbahnen zum Beispiel oder Häfen, aber auch Energieprojekte, Ölförderungs- und Bergbauprojekte. Und China hat es geschafft, durch wirtschaftliche Diplomatie, Infrastrukturinvestitionen, Entwicklungskredite, die Beziehung zu vielen Ländern in Lateinamerika sehr gut zu vertiefen und sich auch als Gegenpol zu den USA zu positionieren. 22 lateinamerikanische Länder, Mexiko und Brasilien noch nicht, haben sich bereits der Belt and Road Initiative Chinas angeschlossen.
Die Belt and Road Initiative, das ist eben die neue Seidenstraße, die durch ganz Asien führt von China, die nach Europa führt, haben wir in der China-Folge besprochen, die aber auch eben nach Afrika schon führt und sie führt jetzt anscheinend eben auch schon nach Lateinamerika. Brasilien und China sind ja Gründungsmitglieder des BRICS-Bündnisses. Das ist ein Bündnis aufstrebender Volkswirtschaften aus dem globalen Süden, die eben politischen und ökonomischen Einfluss gegenüber der westlichen Welt sozusagen aufbauen wollen. Gründungsmitglieder waren außerdem noch Russland, Indien und Südafrika. Wir haben auch eine eigene Folge zum Thema BRICS online. Da haben wir aber, muss ich zugeben, nicht so wahnsinnig viel über Brasilien gesprochen. Wie ist denn das Standing von BRICS in Lateinamerika und wie wirkt sich das wiederum auf die geopolitischen Verhältnisse aus?
Ja, da gab es vor kurzem eine interessante Entwicklung. China hätte sich eigentlich gefreut über einen wachsenden Einfluss in Lateinamerika durch den Eintritt Argentiniens in die BRICS-Gemeinschaft. Da wurde aber dann durch Javier Milei, den neuen Präsidenten Argentiniens, ein Strich durch die Rechnung gemacht, der das dann kurzfristig wieder zurückgezogen hat, weil er stärkere Beziehungen zu den USA sucht, an wirtschaftsliberale Reformen denkt und generell sich stärker an den Westen orientieren will und engere politische, wirtschaftspolitische Kooperation mit China eher ablehnt. Nichtsdestotrotz ist BRICS wichtig. Es gibt die Entwicklungsbank New Development Bank, da ist aktuell die Präsidentin, die brasilianische Ex-Präsidentin Dilma Rousseff. Die ist ein wichtiges Symbol für eine alternative Form des Wirtschaftens gegenüber der westlich dominierten Tradition. Ein gutes Beispiel zum Beispiel innerhalb von BRICS, wie funktioniert da die Wirtschaftsbeziehung? Da gibt es einen Dreieckshandel zwischen Russland, Brasilien und China, bei dem Brasilien Düngemittel aus Russland importiert, um die Sojaproduktion möglichst stark zu pushen. Soja wird dann weiter nach China exportiert, die dann Soja als Futtermittel für die Schweinezucht verwenden. Also so funktioniert BRICS-Wirtschaft.
Und welche Rolle spielt die EU in Lateinamerika?
Ja, historisch eigentlich eine riesige, wichtige Rolle, nicht nur als Kolonialmächte Portugal und Spanien, aber auch über die letzten Jahrzehnte war Europa und die Staaten der EU waren eigentlich die wichtigsten Handelspartner Lateinamerikas nach den USA.
Und man darf ja nicht vergessen, dass wir eine Verbindung durch die Sprache haben, also Portugiesisch und Spanisch, die zwei Sprachen Lateinamerikas, das sind europäische Sprachen, Sprachen der EU.
So ist es, so ist es. Und obwohl die Leute dort nicht Chinesisch sprechen, ist China mittlerweile der zweitwichtigste Handelspartner der Region, hat Europa überholt. Aber nichtsdestotrotz, das Handelsvolumen Europas mit der EU, mit Lateinamerika, liegt bei 250 Milliarden US-Dollar, ist also circa halb so hoch wie jenes von China. Was aber sehr hoch ist, sind die EU-Investitionen in Lateinamerika. Liegen bei über 800 Milliarden US-Dollar, vor allem in den Sektoren Industrieproduktion, Bankwesen, Telekom, Energie und Infrastruktur. Damit ist die EU ein wichtiger Investor in Lateinamerika als China und vor allem mit einem viel diverseren Portfolio. Die EU verfolgt in ihren diplomatischen Bemühungen ein alternatives Modell, setzt auf Multilateralismus und Themen wie Menschenrechte, Umwelt und Nachhaltigkeit. Es entsteht aber ein bisschen der Eindruck, dass die EU ihre strategischen Interessen in Lateinamerika mit deutlich weniger Nachdruck verfolgt wie die USA oder China.
Wenn Sie den Vodcast schauen, dann haben Sie jetzt schon sozusagen das leicht Spöttische im Gesicht vom Klaus gesehen. Aber die Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich ja noch nicht so gut kennen, können es vielleicht in deiner Stimme noch nicht so erkennen. Verstehe ich dich da richtig, dass du da schon skeptisch bist, ob Europa da mit wirklich weiterkommt? Und wir hatten das auch vor allem in den Afrika-Folgen, dieses Thema, dass die europäische Außenpolitik einfach oft zu von oben herab daherkommt und den Menschen auf den anderen Kontinenten und den Staaten erklären will, wie sie zu wirtschaften haben, wie sie auf ihre Umwelt zu schauen haben, wie sie ihre Demokratie zu leben haben und weniger in den Dialog tritt, sondern eher unsere Werte diktieren möchte.
Das hast du schön zusammengefasst. Es ist tatsächlich so, dass es natürlich in keinem lateinamerikanischen Land besonders gut ankommt, wenn mit dem moralisch erhobenen Zeigefinger von den empfundenen ehemaligen Kolonialmächten sozusagen die Vorschriften erteilt werden, wie Wirtschaft zu funktionieren hat. Grundsätzlich sind die Länder aber gesprächsbereit und auch verhandlungsbereit und wahnsinnig interessiert an engeren Beziehungen zu Europa und zur EU.
In Südamerika gibt es ja auch einen eigenen Wirtschaftsraum, Mercosur. Die Kernländer sind Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay und seit kurzem Bolivien. Die zielen genauso wie die EU auf eine wirtschaftliche Integration ab, auf Freihandel, auf einen freien Waren- und Dienstleistungsverkehr und halt die Schaffung eines gemeinsamen Marktes. Bei uns kennt man Mercosur sehr wohl, aber nur vom Freihandelsabkommen, das die EU eigentlich mit diesem Wirtschaftsraum schon sehr lange verhandelt, das aber noch immer nicht ratifiziert ist. Was wären denn aus deiner Sicht die Vorteile von diesem Freihandelsabkommen?
Schauen wir uns vielleicht vor mal die Bedeutung an des Mercosur für Europa. Die EU-Länder haben im Jahr 2023 Waren im Wert von 56 Milliarden Euro in den Wirtschaftsraum Mercosur exportiert. Die Importe waren ähnlich hoch mit 54 Milliarden Euro. Damit fällt etwa die Hälfte des EU-Handelsvolumens mit Lateinamerika auf die Mercosur-Staaten. Und das EU-Mercosur-Freihandelsabkommen würde die Zölle, die eigentlich auf alle Exporte Europas in der EU in die Mercosur-Länder stattfinden, anfallen, abschaffen oder zumindest drastisch reduzieren. Das würde die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber amerikanischen oder asiatischen Konkurrenten natürlich stärken. Und dann sind die Mitgliedsländer des Mercosur, wie vorhin schon angesprochen, bedeutende Rohstoffexporteure und verfügen über wichtige Reserven an kritischen Mineralien, die die EU eigentlich brauchen würde für die Umsetzung ihrer Klimaziele. Das heißt, die erfolgreiche Ratifizierung des Abkommens würde nicht nur unsere Wettbewerbsfähigkeit beim Export steigern, sondern auch die im Draghi-Report jüngst geforderte Reduktion von externen Vulnerabilitäten fördern und auch die europäische Versorgungssicherheit stärken.
Wir werden natürlich noch eine eigene Folge über Brasilien aufnehmen in dieser Staffel, aber ich möchte dich jetzt nicht gehen lassen, Klaus, ohne noch mal ein bisschen was über Brasilien zu hören und zu lernen. Deswegen habe ich auch vorher diese Frage nach dem Tanzen gestellt. Meine Assoziation ist eigentlich sehr eingeschränkt, muss ich leider zugeben. Karneval in Rio, Samba, Models im Bikini trinken, Caipirinha am Strand. Dann hört sich schon fast auf mit meinen spontanen Assoziationen. Andere würden vielleicht an Fußball denken, das fällt mir nicht mal so richtig ein. Wie kann man sich denn deine Arbeit als Wirtschaftsdelegierter dort vorstellen? Du warst ja doch von 2016 bis 2022 dort und nicht zum Caipirinha trinken und auch nicht zum Tanzen, wie wir jetzt gelernt haben, sondern zum Arbeiten. Wie war das dort?
Ja, gelebt und gearbeitet habe ich in der Zeit in São Paulo. Das liegt leider nicht am Meer und ist circa 2500 Kilometer vom Amazonas-Regenwald entfernt. Also auch diese Assoziation ist relativ weit weg.
Stimmt, das habe ich vergessen. Ja. Das hätte mir auch einfallen können.
Ja, generell sieht man in so einer Wirtschaftsmetropole sind über 20 Millionen Einwohner, vor allem viel Beton, ein Häusermeer, soweit das Auge reicht. Brasilien, ich habe es vorher schon angesprochen, ist 100-mal so groß wie Österreich. Das heißt, berufliche Reisen sind dadurch sehr spannend, aber auch sehr zeitintensiv. Zentrale Aufgabe eines Wirtschaftsdelegierten, einer Wirtschaftsdelegierten in Fernmärkten wie Brasilien, ist der Aufbau der richtigen Kontakte, damit wir mit diesen Kontakten unseren Kundinnen und Kunden dabei helfen können, wirklich nachhaltig an so einem Markt erfolgreich zu sein. Dann helfen wir natürlich beim Troubleshooting. Manchmal gibt es einen Zahlungsverzug oder ähnliche Probleme. Dann gibt es oft kulturelle Hürden, da helfen wir beim Überwinden. Ich bin angekommen 2016, das war die Zeit der Olympischen Spiele in Rio. Das hätte eigentlich ein großes Fest der Freude sein sollen, wo man ein aufstrebendes und gut gelauntes Land mit großen Ambitionen präsentiert. Die Realität war dann leider ein bisschen anders, denn das Land stand mitten in der schlimmsten Rezession seiner Wirtschaftsgeschichte. Es war gerade ein Impeachment-Verfahren gegen die Präsidentin Dilma Rousseff im Gange. Die Regierungsgeschäfte übernommen hat der sehr unpopuläre Vizepräsident Michel Temer. 2018 standen neue Präsidentschaftswahlen an. Da ist Ex-Präsident Lula ganz vorne gelegen in den Umfragen, wurde aber dann wegen Korruptionsvorwürfen eingesperrt, verurteilt und von der Wahl ausgeschlossen. Und das hat den Weg geebnet für die Wahl des ebenfalls hier sehr bekannten Trump der Tropen, Jair Bolsonaro, der dann einige wirtschaftsfreundliche Reformen umgesetzt hat, ein paar Privatisierungen von Staatsunternehmen. Aber dann kam die nächste Krise, nämlich die Covid-Gesundheitskrise. Und da war durchaus auch die eigenwillige und oft unprofessionelle Vorgangsweise der Bolsonaro-Regierung mitverantwortlich, dass in Brasilien über 700.000 Menschen an Covid verstorben sind. Und das kommt dann schon sehr nahe in den persönlichen Bereich. Da waren Bekannte drunter, Freunde drunter, sogar einer meiner Mitarbeiter in unserem Büro in São Paulo ist ein paar Monate nach seiner Pensionierung an Covid verstorben. Und dann kam es im Zuge der Covid-Krise noch zu einer massiven Abwertung der brasilianischen Währung, des Real. Außerdem wurden die Leitzinsen in meinen 6 Jahren von am Anfang 14% schrittweise auf 2% reduziert und dann in der Mitte meines Aufenthalts wieder schrittweise nach oben bis knapp 14% erhöht. Also man kann sich vorstellen.
Also da wird ein Wirtschaftsdelegierten nicht fad, weil man muss ja dazu sagen, du bist ja dort eben nicht nur, um die Lage zu beobachten, sondern du hilfst österreichischen Unternehmen, dort Geschäfte zu machen, Import, Export, Firmenniederlassungen aufzubauen. Und wenn da zum Beispiel der Leitzins so eine Achterbahnfahrt macht, dann ist das nicht immer leicht. Ich habe bei der Vorbereitung für diese Staffel ein neues Wort gelernt, das kannte ich noch nicht, oder zumindest diesen Begriff, dass in Brasilien eine polychrone Businesskultur herrscht. Das heißt, die persönliche Beziehung ist sehr wichtig, aber man nimmt es mit der Zeit nicht so genau. Für mich persönlich wäre das eigentlich ideal, um Geschäfte zu machen. Ich würde mich da sehr gut wiederfinden. Wir kennen uns noch nicht so gut, das weiß ich nicht, ob es für dich gut war, aber wie ist das für dich und andere Europäer, Mitteleuropäer und Europäerinnen, kann man damit umgehen?
Ja, wie gesagt, meine Frau ist Brasilianerin. Ich habe auch viele gute Freunde und Bekannte in Brasilien und genieße dadurch jetzt schon seit mehr als 20 Jahren einen Intensivkurs, ein Intensivseminar in Latin American Way of Life und kulturellen Unterschieden und bin da auch vermutlich schon aus brasilianischer Sicht in fast jedes Fettnäpfchen getreten, was sich da so auftut. Was ich gelernt habe aus wirtschaftlicher Sicht, wie kann man mit Geschäftspartnern umgehen. Ich glaube, als Mittel- oder Nordeuropäer muss man lernen, dass Verspätungen oder kurzfristige Absagen nicht bös gemeint sind. Das bedeutet auch, dass man flexibel sein muss, wenn jetzt ein Geschäftspartner, ein potenzieller Kunde vielleicht Interesse zeigt und spontan ein Meeting verlängern möchte. Und diese Flexibilität ist einfach entscheidend. Denn für einen Lateinamerikaner, eine Lateinamerikanerin, die sich für ein europäisches Produkt interessiert, ist es komplett unverständlich, wenn sich Verkaufsmitarbeiter ungeduldig zeigen, weil sie schon irgendwo anders sein müssen oder vielleicht dann am Freitag wegen der Zeitverschiebung gar nicht mehr erreichbar sind. Was ist noch wichtig? Einladungen annehmen, auch wenn es einen überhaupt nicht freut, wenn man auf Geschäftsreise ist, irgendwo in Brasilien und möchte sich eigentlich nur ausschlafen und man wird eingeladen, trotzdem nach Möglichkeit die Einladung annehmen. Und auch wenn es ein bisschen komisch ist, sich nicht wundern, wenn das Berufliche und das Private dann ein bisschen vermischt wird. Das Allerwichtigste, was ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchte, ist, dass es wichtig ist, immer höflich und freundlich zu bleiben, auch wenn man sich noch so ärgert. So ein klärendes Gewitter, wie man das so gerne sagt im deutschsprachigen Raum, und dann verträgt man sich wieder, das ist absolut keine Option.
Das ist dann aus, oder? Also die
reden dann ist dann nie es vorbei. Wieder mit. Genau, ja. So okay, ist es. Gut. Also das hat man dann verspielt. Daher ist generell wichtiger, vorab genau sich zu informieren über Geschäftspartner. Da helfen natürlich unsere Außenwirtschaftscenter dabei, sich vertraglich möglichst gut abzusichern, wenn es zu einem Geschäft kommt. Und wenn es dann wirklich Auffassungsunterschiede geht oder Probleme, die man nicht amikal lösen kann, dann gibt es Rechtsanwälte, denen man das übergibt und auf diese Art kann man dann auch das Gesicht für spätere Geschäfte wahren.
Also das ist dann eher der Abbruch bei uns dann der Geschäftsbeziehungen, wenn ich dann zum Anwalt laufe. Aber gut, sehr
genau,
interessant.
Genau.
Ja. Da werden wir interessante Dinge noch lernen in dieser Staffel, glaube ich.
So ist es. Und ich denke, auch was Positives, ich glaube, grundsätzlich können wir uns, wir haben zum Teil schon einen sehr starren Planungswillen, fast eine Planungswut und könnten da schon auch davon profitieren, wenn wir von Lateinamerikanerinnen und Lateinamerikanern ein bisschen Spontanität lernen, den Optimismus ein bisschen übernehmen und ein bisschen mehr im Moment leben.
Dann vielen Dank für deine Expertise und danke, dass du auch so viel Verständnis, eben weil du das ja kennst aus Brasilien, für meine polychrone Zeiteinteilung heute gehabt hast, weil mein voriger Termin vor unserer Aufnahme hier hat etwas länger gedauert. Also vielen Dank, dass du da so verständnisvoll bist. Ich glaube, wir passen da sehr gut zusammen, ja, weil du hast ja Verständnis für ein bisschen kreatives Chaos. Ganz so schlimm ist es eh nicht hier. Ja, dann danke, dass du da warst.
Ich danke dir, Eva. Es hat wirklich Spaß gemacht und ich habe gleich ein bisschen Fernweh nach Brasilien und Lateinamerika bekommen.
Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, auch Fernweh nach Lateinamerika bekommen haben, wir haben noch 3 Folgen, nämlich eine über Argentinien, eine über Mexiko und eben dann eine ausführliche Folge auch über Brasilien. Und zum Schluss gibt es noch einen Veranstaltungstipp. Am 21. Oktober findet der Latin America Day statt in der WKÖ in Wien. Es erwarten Sie spannende Rednerinnen aus Wirtschaft und Politik von beiden Seiten des Atlantiks und es gibt natürlich wie immer die Möglichkeit, persönlich mit den WKÖ-Wirtschaftsdelegierten in Lateinamerika, also den Nachfolgern quasi vom Klaus, über ihre Geschäftspläne zu sprechen. Den Kollegen aus Mexiko, Kolumbien, Chile, Brasilien und Argentinien und alle Infos dazu finden Sie auch unter www.latinamericaday.at. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn bitte und schreiben Sie jetzt gleich einem Freund oder einer Freundin. Bitte hör dir das an, das ist großartig.